Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge. Und heute sprechen wir über ein Unternehmen, das in Ostdeutschland ganz groß ist. Und das passiert ja leider immer noch viel zu selten.
Ja, es wurden ja jetzt einige Unternehmen verkauft, leider. Aber eins ist noch da und das ist Jenoptik. Hat wahrscheinlich hoffentlich schon jeder mal irgendwie gehört.
Ein paar andere sind hoffentlich auch noch da.
Ja, aber so ursprünglich Ostdeutsch halt, ne?
Okay.
Wir erklären noch ein bisschen auf, woher das Unternehmen kommt. Das ist, glaube ich, nicht jedem klar. Man kennt noch Carl Zeiss und dann gibt es Jenoptik. Also das klären wir im Gespräch.
Genau, aber Jenoptik heute hat mehr als 4.600 Mitarbeiter, einen Jahresumsatz von über 1,1 Milliarden Euro und Standorte weltweit in über 80 Ländern und beschäftigen sich vor allem mit Photonik.
Ja, und wir sprechen mit Stefan Träger, das ist der CEO. Er ist auch in Ostdeutschland geboren quasi und da groß geworden und führt jetzt das Unternehmen und kann uns gut erzählen, warum wir in der Optik so, ja, so wichtig sind. Kein Chip geht ohne deutsche Optik.
Ja, oder zumindest fast kein Chip. Das ist schon mal ganz gut zu hören. Er verrät, wie man innovativ bleibt, warum es dafür nicht unbedingt Förderung braucht und wie es sich anfühlt, als ostdeutsches Vorzeigeunternehmen auch ja, zwangsläufig zum Botschafter zu werden.
Aus Thüringen, wohlgemerkt. Ja, hört rein und abonniert uns gerne.
Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV Tech Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
Was war dein erstes Handy?
Ich glaube, es war ein BlackBerry tatsächlich.
Oh.
Nee, stimmt nicht. Nein, stimmt gar nicht. Ich hatte davor ein Handy, ein richtiges Handy. Das war ein Nokia. Denke ich, ein Nokia. Ja,
natürlich.
Doch, ein Nokia.
Natürlich war es ein Nokia.
Damit konnte man noch so SMS tippen, aber das Nokia.
Ja. Welche App ist am häufigsten in Gebrauch?
Die Mail-App.
Mhm. Wenn es technologische Superkräfte gäbe, welche hättest du gerne?
Eine Zeitmaschine.
Wer ist so aus deiner Sicht der wichtigste Tech-Denker oder Tech-Vordenkerin auf der Welt aktuell?
Also insgesamt der wichtigste Wissenschaftler für mich persönlich ist Werner Heisenberg, weil ich den unglaublich mutig finde. Er hat einen unglaublich mutigen Schritt gemacht, können wir später nochmal drüber sprechen. Heute der wichtigste Tech-Denker und Vordenker. Ich glaube, das kann man nicht auf eine Person runterstrippen. Ich glaube, dass man heutzutage tatsächlich im Team erfinden muss, würde ich jetzt mal sagen. Ja, So weit würde ich mich jetzt mal aufs Fenster legen. Aber wissenschaftlich, Mein größter Held ist Werner Heisenberg.
Und woran denkst du als erstes beim Wort Digitalisierung?
Oh mein Gott!
Oh mein Gott, das ist, glaube ich, die beste Antwort, die wir jetzt
hatten. Oh mein Gott.
Das gefällt mir. Und die Antwort kam von Stefan Träger. Schön, dass du da bist, Stefan.
Hallo, hallo.
Vielen Dank.
Du hast eine Berufsausbildung bei Carl Zeiss gemacht, Physik studiert mit Promotion an der Leibniz-Universität, warst auch im Ausland unterwegs, unter anderem in Palo Alto in Kalifornien. Als eine Beispielstation hast bei Carl Zeiss auch in verschiedenen Städten und auch Ländern gearbeitet, warst dann da auch Vice President und General Manager bei Leica, dann Konzernleitung in der Tecan Group. Ich, falls ich hier und da was überspringe, sei es mir bitte verziehen und bist aber jetzt vor allem seit Mai 2017 Vorstandsvorsitzender von Jenoptik. So.
Ja, spannende Geschichte. Ich glaube, man muss mal aufklären. Ich komme ja auch aus dem Osten. Du hast eine ostdeutsche Karriere, was ich schon mal super finde. Ich weiß gar nicht, ob es der erste ist jetzt hier in unserem Podcast. Nein, wir haben ja noch den
schon Silicon Saxony und so.
Ja, und aus Halle, genau. Jemand. Carl Zeiss und Jenoptik. Vielleicht kannst du noch mal kurz alles zusammenbringen, wie das zusammenhängt. Da gab es ja zwei und dann gibt es jetzt nur noch eins.
Ja, das ist tatsächlich eine ganz, ganz spannende Geschichte. Also Carl Zeiss ist, ich weiß gar nicht, 1846, glaube ich. Ja, genau. Mhm. 1846 in Jena gegründet worden. Und Jena an sich ist nach dem Zweiten Weltkrieg zunächst mal von amerikanischen Soldaten befreit worden. Die haben dann, gab es so eine Aktion, hat mir meine Eltern früher darüber erzählt, We Take the Brain, die haben sozusagen die oberste Führungskräfte und Wissenschaftler und so weiter, einen Haufen Dokumente am Abend, bevor sie abziehen mussten, des Jalta Abkommens wegen, auf LKWs verladen und nach, was heute Baden-Württemberg ist, gebracht, sozusagen so weit weg wie möglich von der dann später sowjetischen Besatzungszone. Und dann gab es über viele Jahre zwei Carl Zeiss Firmen, eine in Ostdeutschland, eine in Westdeutschland, also eine in Oberkochen und eine eben hier in Jena. Und dann kam die Wende und man hat sich gefragt, nach dem Fall der Mauer, was machen wir denn jetzt? Jetzt haben wir zwei Firmen, Carl Zeiss, relativ ähnliches Portfolio. Irgendwie müssen wir das doch zusammenbringen. Daraus ist dann zunächst mal die, aus dem Resten des früheren Carl Zeiss Kombinats, der sehr, sehr groß war, ist dann zunächst mal die Jenoptik Carl Zeiss Jena GmbH entstanden und dann ist das wieder aufgeteilt worden. Die Carl Zeiss Jena GmbH ist heute der Teil der Oberkochen, in Oberkochen ansässigen Carl Zeiss Gruppe. Und aus dem wiederum Resten ist sozusagen die Jenoptik entstanden, dann an die Börse gegangen, so ursprünglich Treuhandbesitz, dann an die Börse gegangen. Und heute sind wir ganz unabhängig, ein eigenständiges Unternehmen, Hauptsitz in Jena, weltweit unterwegs und haben im Wesentlichen vier große Felder, die wir bedienen. Wir sind in der Halbleiterausrüstungsindustrie vertreten, das ist unser größtes Geschäftsfeld. Wir machen Medizintechnik, Lebenswissenschaften, wir liefern Lösungen für Messtechnik und für die Verkehrstechnik.
Aber pflegt ihr dann noch irgendwie ein gutes Verhältnis zu den Carl Zeiss-Leuten oder gibt es da so gar keinen Austausch mehr, weil einfach zu unterschiedlich alles auch geworden?
Nö, da haben wir wieder ein ganz gutes Verhältnis. Eine Zeit lang war das ein bisschen angespannt, aber wir haben untereinander ein gutes Verhältnis. Wir sind vielleicht nicht Brüder oder Schwestern, aber sagen wir mal Cousins und Cousinen im Markt. Wir machen schon auf unterschiedlichen Bereichen, aber beide Firmen, Carl Zeiss und auch hier in Optik, sind natürlich sehr auf Optik und Photonik fokussiert.
Ja, wir hatten mal mit Carl Zeiss Leuten auch was, da ging es um digitale Brillen, glaube ich, ne?
Und das ja, ist das ist aber ganz.
Telekom
ganz
hatte lange, da ja. mal was am Laufen.
Ja.
Da warten wir heute noch drauf.
Tatsächlich ist das aber ein Thema, das uns auch beschäftigt und umtreibt. Auch Carl Zeiss ist da ja aktiv, was die diese AR-VR-Headsets betrifft. Wir sind da auch in dem Markt unterwegs mit Messtechnik. Wir vermessen sozusagen die Qualität der optischen Komponenten, die in diesen Brillen verarbeitet und verbaut werden. Ich glaube schon, dass das eine große Zukunft hat, ein großes Zukunftsgeschäft ist. Denn am Ende, die Art und also wir hatten gerade das Thema Digitalisierung, wo ich sagte, oh Gott. Was natürlich tatsächlich so ist, wir alle produzieren immer mehr Daten. Und die Art und Weise, wie wir mit den Daten umgehen und interagieren als Mensch, sozusagen die Schnittstelle zwischen Daten und Mensch, da tippen wir auf so kleinen iPads oder was auch immer rum, also auf kleinen schwarzen Dingern. Das ist irgendwie auch nicht so die allerintelligenteste Lösung, wie ich finde. Also insofern eine moderne Art und Weise, ein Interface zwischen Daten und Mensch zu generieren, ich glaube schon, dass das eine große Zukunft hat. Also insofern AR, VR, finde ich eine wichtige Sache.
Es ist schon eine Weile her, wo wir das mal, das war in Barcelona auf einer Messe, schon bestimmt 10-12 Jahre her, haben die schon als Stein der Weisen verkauft, ist bis heute noch nicht durchgedrungen am Markt. Es gibt immer mal wieder auf Instagram, sehe ich so Werbung für solche Brillen, sieht dann ganz nett aus, dann liest man das Kleingedruckte, denkt, ah, oh, nee, 600 Euro dafür bezahlen. Wann ist es denn soweit? Also, die hatten ja diese Variante, die man unsichtbar in die Optik rein transferiert. Man hat nichts gesehen, außer man hat sie aufgesetzt. Also ich warte drauf, dass das endlich kommt.
Naja, wann ist es denn soweit? Das ist natürlich eine schwierige Frage. Also da gibt es zwei verschiedene Ansätze. Es gibt die, wo man tatsächlich so eine Art Kino vor sich hat, so eine abgeschlossenen Brillen, also die sehen so ein bisschen aus wie Taucherbrillen, kann man heute ja kaufen in dem einen oder anderen Store der einen oder anderen Firma, hauptsächlich aus dem Silicon Valley. Und dann gibt's die, wo sozusagen, wo man durchgucken kann, wo Informationen eingespiegelt wird. Beides gibt es heute schon. Beides hat auch mittlerweile eine ganz vernünftige Qualität erreicht. Ist zum Teil noch sehr teuer, das stimmt. Das ist nur eine Frage der Zeit, weil mit dem Volumen dann natürlich auch, also mit dem steigenden Volumen sinkt dann der Preis. Und die ein oder anderen technischen Kinderkrankheiten müssen sicher noch beseitigt werden. Aber ich glaube, dass die Optik da schon relativ weit ist. Und je mehr Applikationen da drauf kommen und je mehr von den wirklich auch großen Firmen, die eben auch Handys herstellen, sich damit beschäftigen, umso mehr glaube ich, dass sich das auch durchsetzen wird. Jetzt bin ich lieber vorsichtig, da eine zeitliche Prognose zu wagen, denn auch da war ich schon mehrfach daneben. Ich habe auch schon ein paar Mal gedacht, das ist jetzt passiert's wirklich. Und dann hat es sich eben doch nicht ganz durchgesetzt. Aber ich glaube, ganz, wie gesagt, aus ganz prinzipiellen Überlegungen heraus ist das sicherlich was aus meiner Sicht vielleicht eine der größten nächsten Technologiesprünge, zumindest hardware-seitig, in der Kommunikation untereinander, unter uns Menschen werden könnte.
Jetzt haben wir eben schon ein bisschen geschichtlich was gelernt und Andreas meinte auch, dass wir noch gar nicht so häufig Firmenchefs jetzt zu Gast hatten, die jetzt aus einer ostdeutschen Firma kommen. Ich frage mich mal, wieso ist das so? Und oder auch anders gefragt, nervt dich das, dass das dann auch immer sehr schnell ein Thema ist? Das ist so ein bisschen so, wie wenn man Frauen fragt, wie schaffst du das mit der Vereinbarung von Beruf und Familie? Ist das dann vielleicht ähnliches gelagertes Thema, was immer mitschwingt? Ne?
Das im Osten zu überleben.
Genau.
Ja, gut.
Wie schaffst du das Vereinbarung von Ossi und Technologie? Gibt es überhaupt? Ja, das stimmt. Also natürlich ist das eine Frage, die mir jedes Mal, oder nicht jedes Mal, aber sehr, sehr oft gestellt wird. Und natürlich ist das ein Thema, das mal mehr, mal weniger nervt. Mich hat das eine Zeit lang sehr genervt. Und ich habe auch mal eine Zeit lang gesagt, mit diesem Thema beschäftige ich mich eigentlich nicht mehr. Weil das war so, ich sag mal, im Jahre 20 nach der Wende. Da habe ich gesagt, jetzt ist es mal gut, jetzt beschäftige ich damit nicht mehr. Jetzt sind wir nun bald im Jahre 35 nach der Wiedervereinigung und ich beschäftige mich wieder damit und ich beschäftige mich wieder sehr damit, mehr als vor 15 Jahren. Und ich beschäftige mich, glaube ich, deswegen wieder mehr damit, weil es mich eben doch umtreibt, dass wir nach 35 Jahren beinahe immer noch tatsächlich eigentlich von Ostdeutschland und Westdeutschland leider reden müssen. Mhm. Und das sollte nicht so sein. Und da gibt es ein paar Dinge, die man tun kann, denke ich, auf die man aufpassen muss. Insgesamt ist mir aber wichtig zu sagen, also die Sprüche der blühenden Landschaften, die mal gewesen sind, das ist vielleicht ein bisschen provokant und das ist vielleicht auch nicht mehr zeitgemäß. Aber das ist ja, hier ist so viel erreicht worden und hier gibt es so viele tolle Sachen zu sehen und zu entdecken. Und mal nach Thüringen zu kommen, kann ich jedem nur empfehlen. Hier gibt es tolle Dinge. Es gibt auch weniger tolle Dinge in Thüringen.
Ich war am Wochenende in Magdala, bin angehalten und habe mir Thüringer Würstchen im Großpack gekauft. Und
sehr gut.
Jeder, der die A4 fährt, in Magdala anhalten, am Mindeststand.
Aber abgesehen von Magdala, auch wenn Magdala sicherlich toll ist, wenn man einmal in Magdala ist, kann man auch noch in Jena vorbeifahren. Da gibt es ganz, ganz viele tolle Technologie zu sehen. Ganz viele tolle Startups, aber nicht nur in Jena. Ich meine, man kann in Dresden, in Silicon Saxony sich tolle Sachen angucken. Man kann, wie gesagt, hier in Jena tolle optische Technologien bestaunen und so weiter und so weiter. Es gibt viele tolle Tech-Podcasts, viele tolle Tech-Geschichten im Osten Deutschlands. Und wir müssen die Geschichte, glaube ich, einfach erzählen und auch positiv erzählen, dass es hier eben nicht nur Neonazis gibt.
Ja. Ja, aber du bist ja zwangsläufig dann ein Botschafter. Also ob man dann will oder nicht, ist man dann ein Vorzeigeunternehmen und kann sich dann entscheiden, nehme ich die Rolle an oder nicht. Ihr werdet da wahrscheinlich jetzt nicht mehr Kunden von bekommen. Am Ende müssen eure Produkte gut sein. Da interessiert den Kunden wahrscheinlich jetzt herzlich wenig, wo euer Standort ist. Oder ist das auch ein Faktor, weil du jetzt gerade Neonazis angesprochen hast?
Naja, das ist natürlich zunächst mal nicht die entscheidende Rolle, oder das entscheidende Thema für unsere Kunden. Für unsere Kunden ist das wichtig, dass sie hochinnovative Produkte mit bester Qualität liefern. Das ist erstmal schon so. Aber dass sie auf das Thema politische Entwicklungen im Osten Deutschlands schon schauen, das ist schon so. Also ich werde gerade auch auf der Investorenseite dann immer mal drauf angesprochen. Das ist schon so. Aber nochmal, wichtig ist, dass wir tolle, einzigartige Produkte entwickeln und die mit höchster Qualität sozusagen herstellen und auch weltweit zum Einsatz bringen. Und ja, nochmal ganz kurz vielleicht zu dem Thema, ist man da so ein Vorzeigeding? Ja, das ist man natürlich. Und wie gesagt, manchmal nervt's, manchmal weniger. Aber es ist ja auch eine Chance. Da liegt ja auch eine Chance drin. Da kann man ja auch eine Botschaft mit rüberbringen. Man kriegt ja schon ein bisschen mehr Stimmen. Die Tatsache, dass ich jetzt hier in dem Podcast zum Beispiel sitze, ist ja ein guter Beweis dafür. Und hier in so einem Podcast für die in Optik auch ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen werben kann, ist ja auch ein guter Beweis dafür.
Ist denn das im Unternehmen sicherlich auch ein Thema, vermute ich mal, weil ihr seid ja gezwungen Fachkräfte. Ihr braucht ja extrem gut ausgebildete Fachkräfte und geht einem dann nicht die Hutschnur hoch, wenn da ein gewisser Herr H. Punkt sagt, wenn wir die 25% Migrationsanteil rausschmeißen aus dem Land, geht es uns genauso gut wie vorher. Also ist das zumindest in solchen Hotspots wie Jena und so, dann, wo man sich die Haare rauft und sagt, ist alles noch richtig im Kopf?
Ja, also das, was einzelne Politiker da immer mal so von sich geben, glaube ich, kommentiere ich am besten nicht. Da gibt's nicht mehr viel zu sagen zu dem.
Aber ihr findet genug Leute oder ist es da schwierig?
Dann? Ja, nee, ich wollte gerade sagen, da ist Jena auch ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen eine Ausnahmestellung, dass insofern als das Jena ist echt eine Multikulti-Stadt. Also hier gibt es viele, viele, viele verschiedene Nationen. Allein bei uns im Unternehmen arbeiten, ich weiß gar nicht, knapp 30 Nationen oder so. Also ganz, ganz viele verschiedene Menschen aus allen möglichen Teilen der Welt. Und das funktioniert schon in Jena ganz gut. Aber es ist natürlich so, wenn die Leute einmal in Jena sind und sich hier sozusagen umtun, dann sehen sie, wie schön das hier ist und wie bunt das hier ist. Aber natürlich, wenn die hören, oh, Thüringen und was ist denn da und so, dann ja, die erstmal hierher zu kriegen, ist schon nicht einfach. Das ist so. Mhm.
Ihr konzentriert euch ganz stark auf das Thema Photonik, hast du eben auch schon gesagt. Jetzt mal für Dummies. Worum geht's da?
Photonic for Dummies. Also, ich beschreibe das immer so. Licht nutzen. Die Kraft des Lichtes nutzen. The power of light nutzen. Und und das anwenden. Sei es nun, um zum Beispiel eben Daten zu übertragen oder um damit was zu bearbeiten. Lasermaterialbearbeitung zum Beispiel. Und damit was zu messen, Qualitätssicherheit als weiteres Beispiel oder auch Geschwindigkeit. Auch das wird ja gerne gemacht, wenn man geblitzt wird. Mhm. Also nicht die Kraft des Lichtes nutzen und da bestimmte Anwendungen bedienen. Das ist für mich die beste und einfachste Beschreibung von Photonics. Da gibt es sicherlich ganz, ganz viele andere, mehr technische, physikalische, wie man einzelne Photonen nutzt und wie sozusagen Optik und Elektronik da zusammenkommt etc. Aber für mich ist wirklich das Eingängigste, wir nutzen die Kraft des Lichtes, um damit zukünftige Entwicklungen möglich zu machen.
Wenn ihr mal ein Beispiel sagen müsst, was unser Top-Produkt, Laser ist ja ganz viel. Wir hatten letztens erst eine Laserfirma, da geht es um viel Beschriftung und so, ne, von allen möglichen Materialien. Bei euch geht's, glaube ich, noch um ein bisschen mehr, ne? Chip-Industrie ohne eure Produkte. Ich glaube, was habe ich gelesen? Kein Chip geht ohne Jenoptik.
Das ist vielleicht ein bisschen extrem formuliert, aber im Prinzip stimmt das schon. Ja, also wir sind keine reine Laserfirma. Wir stellen auch Laser her, aber für uns ist eigentlich der Laser an sich nur eine Lichtquelle sozusagen. Wir sind eigentlich eher auf der Seite der Anwendungen des Lichtes. Ja, wenn Licht einmal da ist, wie kann man es dann anwenden? Tatsächlich ist unser mittlerweile vielleicht prominentestes Produktportfolio oder Produktlinie beschäftigt sich damit, wie man Chips herstellt. Wenn man Computerchips herstellt, wird das heutzutage im Wesentlichen mit Licht gemacht. Das sind sogenannte Stepper, also große Maschinen, mit denen optische Lithografie gemacht wird. Und da ist der mit weitem Abstand größte Hersteller dieser Maschinen, eine holländische Firma, ASML, die so 80% Marktanteil haben. Also fast alle Chips, bis auf wenige Ausnahmen dieser Welt, werden auf Maschinen dieser Firma hergestellt. Und in dieser Maschine drin ist Optik, die im Wesentlichen aus Deutschland kommt. Das ist sehr, sehr, kann man ja mal drüber nachdenken, wie das kommt. Die Laser kommen im Prinzip ausschließlich von der Firma Trumpf aus Deutschland. Dann große optische Komponenten von Carl Zeiss und bestimmte messtechnische Komponenten von der Jenoptik. Also deutsche Optikfirmen machen eigentlich die Chipherstellung weltweit möglich. Wenn wir, und das ist tatsächlich so, wenn wir keine Optik an ASML liefern, kann ASML keine Maschinen mehr bauen. Und dann kann irgendwann die Welt keine Chips mehr bauen. Das ist tatsächlich die Position, die wir haben.
Und trotzdem reden wir ja viel über den Standort Deutschland und Europa, was Chips angeht. Und gerade vor wenigen Wochen kam ja das aus für das Chipwerk Intel. Intel hat jetzt nun seine eigenen Probleme, also auch viele hausgemachte Probleme wohl. Aber nichtsdestotrotz haben wir dann ein falsches Narrativ, wie es dann schon so schön immer heißt. Also haben wir hier eigentlich schon eine gute Chip-Industrie, zumindest Vorindustrie?
Also wir haben, man muss die Antwort muss man in zwei Teile teilen eigentlich. Zunächst mal, was wir machen, ist ja keine Chip-Herstellung. Wir stellen keine Chips her. Ja. Wir bauen Maschinen.
Deswegen auch Vorindustrie.
Ja, genau. Wir bauen Maschinen, mit denen Chips hergestellt werden. Da hat Europa eine hervorragende Stellung. Zumindest mal in dieser Lithografie. Da kann uns niemand das Wasser reichen, was das Thema Messtechnik drumherum betrifft, etc. Also da hat Europa eine sehr, sehr gute Stellung in dem Bau von Maschinen zur Chipproduktion. Die Chipproduktion selbst ist fast ausschließlich in Asien. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass ich glaube 75% oder so aller Chips kommen aus Taiwan am Ende. Also die Chipproduktion selbst passiert im Wesentlichen in Asien. Aber, jetzt kommt das große Aber, wir hatten es eben schon mal, Silicon Saxony zum Beispiel. Da entsteht schon viel Neues, da wird schon tolle neue Chipfabriken werden da derzeit hochgezogen. Sei es nun von TSMC oder auch von Bosch, da gibt es GlobalFoundries, Intel gibt es da. Also es gibt viele, viele auch reine Chipfabriken. Nichtsdestotrotz, auf der Maschinenbauseite sind wir absolut führend als europäisches Konsortium. Auf der reinen Chip-Herstellungsseite ist Europa ganz weit hinterher und die meisten Chips dieser Welt werden in Asien hergestellt.
Wie siehst du dann die aktuelle Entwicklung, gerade der Zölle? Ihr seid, glaube ich, auch betroffen. Ihr habt jetzt in Dresden investiert. Habt ihr darüber nachgedacht, dem Herrn Trump den Gefallen zu tun und in den USA was zu bauen?
Also das ist für uns eigentlich, natürlich ist es ein Thema insofern, weil es in gewissen Teil am Gewinn kostet. Aber wir werden jetzt deswegen nicht großartig Produktionen in die USA verlagern. Das steht bei uns überhaupt nicht zur Debatte. Erstens, weil wir die Fachkräfte brauchen, haben wir vorhin schon mal drüber gesprochen. Das ist auch nichts, was man von heute auf morgen einfach mal so verlagern könnte, selbst wenn wir wollten. Und die Kosten, die damit einhergehen würden, wenn wir das wollten, die weiß ich nicht, wie wir die berechnen sollten. Also steht bei uns überhaupt nicht zur Debatte. Wir haben aber, das sei auch gesagt, ja, Produktionsstätten in den USA. Es ist ja nicht so, dass wir nur in Deutschland produzieren. Wir produzieren in den USA. Unser größeres Thema ist da eigentlich momentan die Verwerfung zwischen China und den USA. Das ist ein viel größeres Thema für uns, weil wir produzieren auch in China, wir produzieren in den USA und darauf kommen relativ viele Zölle. Das ist für uns eigentlich gerade das größere Thema.
Wie schafft man es denn als Unternehmen, jetzt müssen sich deine Manager vor Ort damit natürlich wahrscheinlich auch viel damit beschäftigen, den Überblick zu behalten? Weil dann wird ja gefühlt alle anderthalb Tage irgendwas geändert und dann teilweise nicht mal verschriftlicht oder man ist sich noch nicht so sicher und irgendwie dann mal per Handschlag, dann mal doch irgendwas schriftlich festgehalten und wenn einer gute oder schlechte Laune hat, ist das dann alles auf Null oder wieder auf 148 gesetzt, je nachdem.
Ja.
Wie macht man das denn als Unternehmen?
Jetzt sind wir groß genug, um eine Abteilung zu haben, die sich hauptberuflich mit solchen Steuerthematiken und Zollthematiken beschäftigt. Für uns ist das eine Mehrbelastung für diese Abteilung, aber wir haben diese Abteilung, weil wir groß genug sind. Für kleinere Unternehmen ist das ganz, ganz schwierig. Für uns ist es so, eine Zeit lang kriegte ich, was weiß ich, gefühlt jeden Tag eine neue E-Mail dieser Abteilung, die mir gesagt hat, dass der Stand ist jetzt der und der und dann der und der. Ich habe es ja irgendwann nicht mehr gelesen, weil ich dachte, ich warte mal ab, bis sich das irgendwie stabilisiert. Also wie gesagt, wir haben eine Abteilung, die sich damit sozusagen professionell beschäftigt und die den einzelnen Leuten vor Ort dann auch Hilfestellung gibt, wie man damit umzugehen hat.
Aber ist das dann Augen zu und durch? Weil man will ja auch planen und man weiß ja nicht, wie es sich entwickelt. Und dann kannst du deine Produkte im Zweifel, hat es ja auch Auswirkungen auf den Preis, je nachdem, wie hoch der Zoll ist. Also wie will man denn dann ordentlich Kalkulationen machen und ein ordentliches Angebot machen?
Das ist ganz schwierig. Das geht momentan nicht. Wobei, auch da sei gesagt, dass es hängt ja davon ab, wie die Verträge sind. Also oft ist es ja so, dass in Wirklichkeit unsere Kunden die Zölle zahlen müssen. Also ja, gerade ja, in den Vereinigten Staaten. Und dann sage ich jetzt mal, oh, dann sollen die doch mit dem Trump sich auseinandersetzen. Dann das ist erstmal deren Geld, nicht meins. Das klingt ein bisschen arrogant und das funktioniert natürlich nur da, wo wir Produkte haben, die auch wirklich einmalig in der Welt sind, wo es auch nicht so leicht ist, dann Ersatz in den USA zum Beispiel zu finden. Ja. Deswegen ist es auch wichtig, immer innovativ zu bleiben. Wenn man so innovativ ist, dass man sozusagen immer die ganz, ganz vorne in der Entwicklung dabei ist, ja, dann brauchen die Kunden uns. Das klingt, wie gesagt, sehr, sehr arrogant. Das soll nicht arrogant gemeint sein, wirklich nicht, sondern einfach eine Erklärung dafür, dass diese Zollthematik uns beschäftigt, aber jetzt auch nicht, also die raubt mir jetzt nicht den Schlaf. Ja, so ist es nicht.
Wie bleibt man denn innovativ? Wir waren mal früher in der Textilindustrie ganz weit vorne, in der Fernseh-, TV-Herstellung waren wir ganz groß. Wie bleiben wir jetzt als Deutschland erstaunlicherweise in der Optik ganz groß? Robotik sind wir eigentlich auch noch ganz groß. Ja, wie bleiben wir das? In der Robotik wurden ja ein paar Firmen verkauft nach China, weil es nicht funktioniert. Da wird falsch gefördert, sagen die einen. Also wie ist da so die Gemengelage? Bräuchte man mehr Förderung oder wo ist das Problem?
Also wir brauchen, das ist jetzt doof, wenn ein Vorstandsvorsitzender sagt, ich brauche keine Förderung. Aber tatsächlich ist es so, dass wir eigentlich relativ wenig Fördermittel in Anspruch nehmen. Im Verhältnis jetzt mal zu, keine Ahnung, Milliarden, die da für Intel zum Beispiel aufgerufen wurden, weil das ist für uns überhaupt gar kein Thema. Und manchmal denke ich auch, dass es vielleicht ganz hilfreich ist, dass man sozusagen aus sich selbst heraus innovativ sein muss. Ich glaube, in der Optik ist die ganze Sache nochmal ganz speziell. Aus irgendeinem Grunde hat sich die optische Industrie in Deutschland gehalten. Es gab ja früher auch andere optische Zentren weltweit. Mhm. Rochester in USA fällt mir ein, Rochester New York in den USA. Es gibt noch ein bisschen was in Japan rund um Hamamatsu. Es gibt ein bisschen was in China. Aber Deutschland hat ja schon weltweit eine einzigartige Stellung, was Optik betrifft. Und das hat vielleicht auch was damit zu tun, dass Optik nicht so prominent ist. Also man sieht die Optik ja nicht so richtig viel. Unsere Produkte kauft man ja nicht im Supermarkt. Also gibt natürlich auch welche, mal abgesehen vielleicht von Brillen oder Ferngläsern oder sowas. Aber so Produkte der Innoptik, die kaufst du ja nicht im Supermarkt um die Ecke. Sondern die sind immer irgendwo drin, so ein bisschen wie Inside sozusagen. Und damit ist es auch nicht so prominent. Vielleicht hat das damit was zu tun, ich weiß es nicht. Also in jedem Falle ist es so, dass wir als optische Industrie in Deutschland wirklich einen riesen Hebel haben einerseits und andererseits auch super innovativ sind. Wie bleiben wir das? Naja, ich glaube einfach dadurch, dass wir weiter schon hohe Entwicklungsausgaben haben und weiter immer wieder an uns selber arbeiten und die stay curious, hat mir irgendjemand gesagt. Also weiter einfach auch das Interesse daran haben, Neues auf die Welt zu bringen.
Vielleicht so könnte man das so, Intel hatte früher mal einen Werbespot. Oder immer wenn Computer-Werbespot war so ein Intel-Jingle. Und dann kam Intel. Genau. Das könnte man noch erweitern. Kommt noch Jenoptik. In Zeit Jenoptik.
Ja. Jenoptik in Zeit.
Mehr Werbung machen, quasi den Namen hochbringen. Aber ich schreibe.
Wir können jetzt den Bogen nochmal machen zum Anfang jetzt zum Ende hin. Du hattest jetzt bei der Frage, woran denkst du als erstes beim Wort Digitalisierung, ja wirklich aufs tiefster Seele, oh Gott oder oh mein Gott oder sowas gesagt. Ja. Worauf war das jetzt bezogen? Auf die Debatte oder auf Deutschland?
kann man vielleicht auf beides machen. Also ich glaube, Digitalisierung ist irgendwie so der große Hammer, so wie KI sozusagen. Ja, jetzt ist es ja die KI plötzlich, die jetzt alles verändern wird und sicherlich auch tut. Die Digitalisierung verändert auch unser Leben. Ich bin halt immer so ein bisschen vorsichtig mit solchen Schlagwörtern, weil ich einfach so denke, ja, die Welt ist schon durch vieles verändert worden. Die Tatsache, dass wir immer mehr digital und online machen, ist eine tolle Sache. Auch die Eisenbahn hat die Welt verändert und die Digitalisierung wird die Welt verändern und natürlich auch die künstliche Intelligenz wird die Welt verändern. Viele Technologien haben das Potenzial und die Digitalisierung hat sicherlich mit Sicherheit das Potenzial, die Welt zu verändern. Und was wichtig ist, dass man darauf achtet, dass es zum Positiven ist und nicht zum Negativen, das ist erstmal wichtig. Was das Thema Digitalisierung in Deutschland betrifft, ja, auch da gilt das, oh Gott, vielleicht noch ein bisschen prononcierter, dass wir da nicht die allerbesten und allerschnellsten weltweit sind. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass wir da in Deutschland einen riesigen Nachholbedarf haben, was Prozesse, Abläufe etc. betrifft. Ich glaube, das ist völlig klar. Also, oh Gott, im Sinne von, oh Gott, da haben wir noch einen Haufen vor uns, einen Haufen Arbeit vor uns. Oh Gott, aber auch im Sinne von, ja, jetzt lass uns mal den Diskurs vielleicht ein Stück runterhängen und sagen, was meinen wir eigentlich wirklich, wenn wir von Digitalisierung reden? Da sind so viele verschiedene Facetten drin, dass man das vielleicht genauer definieren sollte.
Und es ist doch schön, mit euch ein gutes Positivbeispiel auch im Bereich Innovation zu haben. Vielen Dank.
Vielen Dank, Stefan Dreher.
Gerne. Vielen Dank, dass ich da sein konnte.